Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Konferenz von Suvorov TV. Wie Sie alle sicher mitbekommen haben, ist vor 3 Wochen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in eine neue Phase eingetreten mit der russischen Militäroperation in der Ukraine. Jedoch wissen wir alle, dass dieser Konflikt nicht erst seit 3 Wochen tobt, sondern schon seit mittlerweile über 8 Jahren. Und gerade angesichts der Tatsache, dass die westlichen Medien immer stärker gleichgeschalten werden und immer einseitiger über diesen Konflikt berichten, haben wir uns vom Suvorov-Institut gedacht, dass wir auch eine alternative Sichtweise auf genau diesen Konflikt zulassen wollen, vor allem eben von Seiten von Menschen, die selbst schon sich seit mindestens 2014 mit diesem Konflikt beschäftigen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch selbst schon die Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk besucht haben. Mein Name ist Alexander Markowitz, ich bin der Generaldirektor des Suvorov-Instituts und heute haben wir eben, wie gesagt, 3 besondere Gäste eingeladen. Zum einen Gunnar Lindemann, seines Zeichens Abgeordneter des Berliner Landtags für die AfD. Lieber Gunnar, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Dankeschön für die Einladung.
Dann weiters den Russland-Kenner und Versteher Patrick Poppel, der selbst auch mittlerweile schon mehrmals in den beiden Volksrepubliken gewesen ist. Lieber Patrick, guten Abend.
Herzlich willkommen, danke. Danke für die Einladung.
Und nicht zuletzt eben auch Tobias Nase, Chef der antiimperialistischen Aktion in Deutschland, der sich eben nach Kräften bemüht, in diesem Konflikt eine ausgewogene, und das bedeutet natürlich in der Hinsicht vor allem dann auch pro-russischere Sichtweise darzulegen und sich natürlich für die Unterdrückten der beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk einzusetzen. Lieber Tobias, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Genau, und als Erster in der Runde wird es dann gleich Gunnar Lindemann von der AfD, der Alternative für Deutschland, einen kurzen Beitrag und ein Statement zum Konflikt abgeben. Lieber Gunnar, ich übergebe dir das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Du hast es ja schon gesagt, der Konflikt dauert mindestens seit 2014. Angefangen hat es mit den Maidan-Protesten und den Anti-Maidan-Protesten, den Einschränkungen der Rechte der russischen Minderheiten. Damit hat der blutige Krieg im Osten der Ukraine, im Donbass, im Prinzip begonnen. Bevor der Russland-Ukraine-Konflikt vor 3 Wochen angefangen hat, sind schon weit über 10.000 Menschen in diesem Krieg gestorben. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich habe bereits 2018, wo ich in Donbass war, davor gewarnt, dass dieser Konflikt Potenzial hat für einen dritten Weltkrieg, dass wir hier handeln müssen, dass wir die Minsker Vereinbarungen umsetzen müssen, dass hier die internationale Gemeinschaft gefragt ist, diesen Konflikt, diesen Krieg zu beenden. In erster Linie habe ich mich damals dafür interessiert, ich war auch auf der Krim vorher noch gewesen, für unsere ethnischen deutschen Minderheiten. In der Ukraine und auch im Donbass leben ethnische Deutsche. In der Volksrepublik Donetsk leben etwa 300 ethnische Deutsche, die von unserer deutschen Regierung verlassen sind. Die deutsche Regierung kümmert sich nicht um die Leute. Der größte Teil dieser Menschen hat keine deutschen Pässe, also nur Donetsker Pässe, hat keine Chance, auch die Kriegsregion zu verlassen. Darum haben wir natürlich auch angefangen, entsprechende humanitäre Unterstützung vor Ort zu leisten. In Donetsk haben Waisenhäuser, haben Schulen entsprechend unterstützt, weil beispielsweise auch dort in der deutschen Gemeinschaft deutsche Sprache unterrichtet wird. Aber die Goethe-Institute, die vorher sich um die Schüler gekümmert haben, wo man auch die Prüfung machen konnte, die haben natürlich alle die Region verlassen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Darum haben wir versucht, da ein bisschen uns zu engagieren und ein bisschen zu unterstützen und die Not der Menschen auch ein bisschen zu lindern. Zuletzt war ich mit einem Internisten, mit einem Arzt da, haben wir auch verschiedene Krankenhäuser in Donetsk und in Lugansk besucht, haben die medizinischen Zustände untersucht, die teilweise, eigentlich nicht nur teilweise, sondern wirklich grauenhaft sind. Das fehlt an allem in den Republiken. Wir haben auch da versucht, Unterstützung zu organisieren. Leider kam jetzt 2 Jahre Corona dazwischen, wo unsere Arbeit leider sehr eingeschränkt war. Ich war zuletzt voriges Jahr unter sehr schwierigen Bedingungen unter Corona-Bedingungen in Donetsk gewesen. Es war sehr aufwendig, da überhaupt hinzukommen. Und um mir nochmal ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, ich stehe auch jetzt regelmäßig in Kontakt mit den meinen Freunden in Donetsk, habe da sehr viele Freunde gewonnen, aber auch mit offiziellen Stellen, weil es ist natürlich wichtig, dass wir auch erfahren, was da passiert. Seit mindestens 2018 gehen über 80% der Verletzungen des Minsker Abkommens, also der Waffenkonflikte, also der Schießereien, auf das Konto der ukrainischen Armee. Das hat mir sogar der Leiter der OSZE-Mission in Lugansk bestätigt. Ich habe also auch in Lugansk nicht nur mit den Behörden der Volksrepubliken gesprochen, sondern auch mit OSZE-Vertretern gesprochen. Die haben auch die Berichte gefertigt, dass diese Verletzungen der Minsker Abkommen mindestens zu 80% von ukrainischer Seite aus erfolgen. Aber es hat damals schon im Westen niemanden interessiert. In Lugansk beispielsweise habe ich auch Kontakt mit einer jungen Staatsanwältin gehabt, die entsprechend versucht hat, Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee, insbesondere der freiwilligen Bataillone, der Azov-Bataillone, die auf ukrainischer Seite kämpfen, aufzuarbeiten. Sie hat jede Menge Zeugenaussagen, jede Menge Fotomaterial gesammelt über Kriegsverbrechen, insbesondere in den Jahren 2014 bis 2016, und wollte damit auch vor den internationalen Gerichtshof gehen, weil sie wollte diese Azov-Bataillone, diese Neonazis, die da kämpfen, vor Gericht stellen. Sie wurde abgewiesen mit der Begründung, die Republik Lugansk ist ja nicht anerkannt, also kann es auch keine Kriegsverbrechen geben. Und diese Arroganz des Westens damals schon, die kommt uns natürlich jetzt teuer zu stehen. Weil die Ukraine ist ja vom Westen her mit Waffenequipment, mit Munition ausgestattet, ausgerüstet worden seit Jahren schon. Ukrainische Soldaten und auch ukrainische Freiwilligenverbände, also diese Azov-Bataillone und Bandera Bataillone sind von westlichen Ausbildern ausgebildet worden. Und das Ziel war natürlich, die Ukraine an den Westen zu binden. Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, die USA wollte ihre Raketen an der russischen Grenze stationieren. Die wären dann in 2 Minuten in Moskau und Russland hätte keine Möglichkeit, entsprechend mehr zu reagieren. Vergleichen können wir das Ganze mit der Kuba-Krise, wenn wir uns erinnern, zu Sowjetzeiten, als die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationieren wollte, was die Amerikaner damals auch nicht wollen. Das ist vergleichbar, die Situation jetzt nur andersrum. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch verstehen, dass Russland ein Sicherheitsinteresse hat und sagt, das funktioniert so nicht. Und wenn wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen, wissen wir ja, 89, 90, bei den 2+4 Verhandlungen, also bei der Wiedervereinigung Deutschlands, wurde ja auch der damaligen Sowjetunion Gorbatschow und auch später eine Nachfolgeregierung zugesagt, es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Mhm. Aber wo steht die NATO jetzt? In den baltischen Staaten steht die NATO schon an der russischen Grenze. Mit Polen steht die NATO auch an der russischen und an der weißrussischen Grenze. Und jetzt halt der Griff nach der Ukraine, das war natürlich ein Ding, wo Russland jetzt gesagt hat, das kann so nicht mehr weitergehen. Das muss man natürlich auch, das ist halt auch die Ursache für diesen Krieg, der jetzt seit 3 Wochen entstanden ist. Und das ganze Perverse eigentlich an dieser ganzen Situation ist, für uns Deutsche jetzt, für Deutschland, ja, wir als Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Regierung unterstützt das Regime in Kiew zuletzt mit 3 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik Deutschland liefert Waffen an Kiew, Panzerabwehrraketen, Munition, Helme, Schutzwesten, alles Mögliche für den Krieg an Kiew. Und was bekommt die Bundesrepublik Deutschland dafür, der deutsche Steuerzahler? Er bekommt pro Tag mindestens 10.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die die Bundesrepublik Deutschland, der Steuerzahler, auch wieder finanzieren muss. Ja, weil in Berlin kommen seit mindestens 2 Wochen pro Tag mindestens 10.000 ukrainische Flüchtlinge an. Mhm. Größtenteils sind mal wirklich Männer und Frauen, also Frauen und Kinder, nicht so viele Männer wie 2015. Es ist eine andere Klientel. Aber trotzdem müssen die Leute natürlich untergebracht, versorgt werden. Das kostet erhebliches Geld. Das heißt, der deutsche Steuerzahler ist am Bezahlen. Wenn wir uns jetzt angucken, wer gewinnt eigentlich in diesem Krieg? Der Einzige, der in diesem Krieg wirklich gewinnt, sind die USA. Weil Deutschland legt Nord Stream 2 auf Eis. Das heißt, diese Pipeline, Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland wird nicht in Betrieb genommen. Dafür kauft Deutschland jetzt Fracking-Gas aus den USA, was also umweltfeindlich gewonnen wird, umweltschädlich gewonnen wird und noch 30% teurer ist als wie das russische Gas. Das heißt, der deutsche Energieverbraucher wird sich über 30% Preissteigerung bei den Energiepreisen freuen können. Und wenn man die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, Olaf Scholz hat angekündigt, die Bundeswehr für 100 Milliarden Euro aufzustocken. Und wenn man die Nachrichten weiter sehr intensiv verfolgt hat, hat man im Kleingedruckten gelesen, dass Bundesrepublik Deutschland jetzt F-35 Kampfbomber aus den USA kauft. Das heißt, verdienen tut die Waffenindustrie in den USA. Die USA sind die Gewinner dieses Krieges. Der deutsche Steuerzahler, wie immer, bezahlt alles Mögliche. Sowohl die Regierung in Kiew, sowohl die Waffen, als auch die Flüchtlinge, für alles bezahlt der deutsche Steuerzahler. Das heißt, in Deutschland, die Menschen haben bald kein Geld mehr. Oder wir müssen so viel Geld drucken, dass der Euro nichts mehr wert ist.
Okay, darf ich dich um ein kurzes Schlusswort bitten? Wegen der Zeit.
Ja, das ist natürlich alles. Also im Prinzip müssen wir jetzt alles daran setzen, diesen Krieg schnell zu beenden, einen Waffenstillstand hinzubekommen, alle Parteien an einen Verhandlungstisch zu bekommen und eine Lösung zu finden, wo niemand sein Gesicht verliert und wo natürlich auch alle Interessen gewahrt werden. Das kann im Prinzip nur eine neutrale Ukraine sein. Dankeschön.
Vielen Dank, lieber Gunnar. Lieber Patrick, ich übergebe dir das Wort. Also.
Ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen. Man muss den geopolitischen Aspekt der ganzen Sache berücksichtigen. Also es geht hier nicht um, ich sage jetzt einmal, eine Auseinandersetzung zwischen Russland und einem Nachbarstaat. Natürlich, selbstverständlich geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, aber man hat die Ukraine absichtlich in Stellung gebracht, damit es dann so eskaliert. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Man hat jahrelang zugesehen, wie dieser Konflikt nicht beendet werden konnte. Ja, eben aufgrund dessen natürlich auch Verstöße, Waffenstillstand und so weiter. Es war schließlich kein Interesse, auch da von der westlichen Politik, sich vor Ort ein Bild zu machen. Man hat dann kurz vor Beginn jetzt dieser Eskalation gesehen, dass plötzlich alle möglichen Politiker dorthin gefahren sind, vor allem voran die deutsche Außenministerin und unser Außenminister aus Österreich, natürlich nur auf der ukrainischen Seite, die hätten sich einmal die andere Seite ansehen können. Und wenn sie das nicht schaffen, dann hätten sie ja andere Unterhändler schicken können. Sie hätten ja Leute aus der Zivilgesellschaft schicken können, die ja mal diese Volksrepubliken besuchen und sich mal anhören, was die Leute dazu sagen haben. Das ist also nicht passiert. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ja. Das war also sichtlich völlig uninteressant für die Leute. Man hat also gar kein Interesse gehabt, hier einen Frieden zu stiften. Ich möchte dazu sagen, weil heute auch der Tag der Wiedervereinigung zwischen der Krim und Russland ist. Heute ist ein großer Feiertag auf der Krim und da ich auch mit den Freunden der Krim ja zusammen bin, ist mir das sehr wichtig, dass ich erwähne, die Krim zum Beispiel, die ja sofort in die Russische Föderation übergeleitet wurde, nachdem es diesen gewaltsamen Umsturz in Kiew kam mit diesem Maidan. Die Krim wurde ja vor dem bewahrt, was im Donbass, also in der Ostukraine jetzt, ja eigentlich jahrelang jetzt passiert ist. Diese ständigen Artilleriebeschüsse, die ganzen Probleme, die Schießereien und alles. Und eigentlich wurde die Krim ja auch durch dieses Handeln Russlands davor bewahrt, was jetzt in der Ukraine abgeht. Also eben eine Militäroperation, die eben im Endeffekt dann verhindern soll, dass weiterhin dort Probleme gibt im Osten der Ukraine. Das heißt, da hat Russland sehr schnell gehandelt mit den Donbass-Republiken. Wer weiß, was der Grund war. Vielleicht hat Russland sich auf diesen Konflikt mehr vorbereiten müssen, auf diese Riesenauseinandersetzung mit Europa, hat dementsprechend ökonomisch sich vorbereiten müssen mit Handelspartnern und so weiter und dementsprechend gewartet. Russland hätte ja 2014, 2015 genauso diese Offensive führen können, theoretisch, rein militärisch. Ja. Also wenn jetzt die Leute sagen, warum kommt der Putin jetzt daher, dann frage ich immer, warum ist er vor 7 Jahren nicht reingefahren? Ja. Da war dieselbe Situation, da hat sich ja nichts verändert. Ja. Also das war ja der Grund, warum ich eigentlich gar nicht geglaubt habe, dass es zu so einer Offensive kommt. Das ist eines der wenigen Male, wo ich mich bei meinen Analysen wirklich völlig verspekuliert habe. Ich bin eher davon ausgegangen, dass Russland dann eingreift, wenn diese Republiken überrollt werden durch die ukrainische Armee. Aber in dem Fall kam es eben zu einer Art präventiven Maßnahme, nicht wirklich präventiv, weil sie eben nach Jahren stattgefunden hat. Man hat aber nicht gewartet, bis dann eben die Ukraine noch mehr aufgerüstet wird und so weiter und so fort. Weil es waren ja schon verrückte Sachen eigentlich jetzt im Gespräch. Erstens mal NATO-Mitgliedschaft, Stationierung von Raketen. Und der ukrainische Botschafter in Berlin hatte sogar atomare Waffen gefordert. Also da waren ja schon Sachen im Laufen, wo Russland irgendwann mal handeln hat müssen. Dass es so jetzt eskaliert ist, hätte ich nie gedacht. Aber es ist halt passiert. Ich möchte mich kurz fassen, jetzt mit dem Vorredner, weil der ist ja Politiker, der ist ja das Reden besser gewohnt. Das muss man auch immer den Leuten zugestehen als Politiker. Ich will ein ganz kurzes Statement auch machen. Ich will sagen, ich denke, dass auch hier die Neutralität der Ukraine eine Lösung wäre, auf jeden Fall, dass man auch wirklich jetzt auf den Verhandlungstisch zurück muss. Gleichzeitig aber auch, dass man auch mit der Wahrheit kommt. Man muss den Leuten die Wahrheit erzählen. Ja? Und bei uns wird immer alles sehr verschwiegen. Dass so ein Krieg fürchterlich ist, ist keine Frage. Wir waren ja jahrelang dort immer wieder. Wir wissen ja, wie der Krieg ist. Jetzt hat er sich halt verlagert von Ost nach West. Aber das ist derselbe Krieg. Ja? Das sind dieselben Situationen. Da gab es auch weinende Kinder, tote Menschen. Das gab es alles. Ja? Nur das wollte der Westen nicht sehen. Und jetzt plötzlich sind die Kameras hingerichtet. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das Ganze zu einer friedlichen Lösung kommt, dass es nicht noch weiter eskaliert insgesamt. Das ist meine Hoffnung, vor allem für die Menschen in der Ukraine auf beiden Seiten. Ja, das ist ja eine Katastrophe, so ein Krieg. Das darf man nicht vergessen, humanitär. Aber ich denke, man muss trotzdem, man darf nicht so einseitig auf das Ganze blicken. Ja, also nur böse Westen gut ist billig. Umgekehrt natürlich auch, Russland hat seine geopolitischen Interessen und seine Sicherheitsinteressen. Das ist ganz klar, guter Vergleich von Gunnar auch bezüglich der Kuba-Krise. Sowas geht einfach nicht. Ich kann nicht einfach rundherum ein Land einzirkeln, überall Raketen dann aufstellen oder irgendwelche Militärpartnerschaften da schmieden. Da wird irgendwann ein Land durchdrehen. Wenn dasselbe jetzt in Mexiko passieren würde oder in Kanada, dann würden die Amerikaner auch wahrscheinlich einmarschieren. Da gehe ich davon aus. Ja, also es ist nicht so, dass das Handeln Russland etwas völlig, wie soll man sagen, Unerwartetes ist. Ja, also wie gesagt, aber nur, ich hoffe, dass es zum Frieden führt. Ja, und ich kann jetzt nur mein Wort gleich weitergeben an den nächsten Redner.
Ja. Ja, lieber Tobias, bitte um deinen Beitrag.
Also ich werde jetzt einfach mal ein paar radikalere Sachen sagen, weil ich denke, man muss es von dieser Seite auch betrachten. Erstens werde ich ganz klar sagen, die Ukraine muss vom Faschismus befreit werden. Es gibt keinen Ausweg daraus. Es müssen jetzt unbedingt diese Nazi-Mörderbanden gestoppt und vernichtet werden. Ich denke, das versteht der Westen hier einfach aktuell gar nicht, weil er so zersetzt ist von Propaganda und von wirklich dummen Unsinn, den unsere Regierung immer wieder verbreitet. Und das streckt sich ja wirklich durch alle Gesellschaftsschichten hier. Das ist verankert inzwischen in jedem so. Ob das jetzt ist, dass man sich seine Maske aufsetzen muss und es keine Fressefreiheit gibt, oder ob das jetzt ist, dass man sein Ukraine-Fähnchen schwenken muss, es ist nicht zu ertragen. So. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz auf die Scheinheiligkeit des Westens eingehen und was jetzt hier, Russland führt Krieg, Zivilisten sterben. Ja, in einem Krieg sterben auch Zivilisten, aber es sterben auch seit 8 Jahren hier Zivilisten. Und es ist nicht der einzige Krieg, den unsere lieben Leute von der NATO, wo ja schon ganz zur Gründung die Nazis drin saßen, geführt haben in den letzten Jahren, sondern da sind noch viel mehr Kriege dabei. Ne? Da sind ein paar 100.000 Menschen in Syrien verreckt, da sind ein paar 100.000, die jetzt in Jemen verreckt sind bisher, und da sind auch Hunderttausende, sondern Zehntausende, die in Libyen verreckt sind im Krieg. Wir haben Jugoslawien-Krieg gehabt, wo unsere Regierung mit dabei war. Na, die Grünen sowieso schon, die haben ja immer ihre olivgrünen Panzer da, mussten ja schon damals sein, da hatten sie noch keine Elektropanzer, da sind sie jetzt aktuell noch dran. Ne? Muss ja auch alles klima- und umweltfreundlich irgendwie abgewickelt werden, gerade auch wenn wir natürlich kein Gas und noch kein Öl mehr haben, dann geht es halt an der deutschen Ostfront wieder ein bisschen schlechter, dann muss man halt den E-Panzer irgendwie versuchen zu versorgen, auf andere Art und Weise, naja, gut. Also, aber was jetzt eigentlich die Scheinheiligkeit ist, ist, dass man seit Jahren vom Westen aus Kriege führt, um andere souveräne Staaten kaputt zu machen, zu stürzen, nur weil sie dieses westliche Weltbild, diese westliche Dekadenz nicht mitmachen wollen. So, und das ist meiner Meinung nach ein ganz zentraler Punkt, den wir nicht akzeptieren können. Es kann nicht sein, dass der Westen sein dummes Weltbild, was nun wirklich, also seien wir mal ganz ehrlich, so, ob das jetzt ist, dass wir diese Regenbogenfahnen schwenken, ob das jetzt ist, dass wir alle vegan sind und besonders tierlieb sind oder sonst was. Ich finde es ja alles so toll. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, also das kann es nicht sein, dass wir für diese Sache Menschen niederbomben und umbringen. Und wenn die Leute dann in der Ukraine so, und das ist nämlich passiert 2014, unser Westen hier, unsere total tolle antifaschistische Regierung, die hier die ganze Zeit rumrennt und den Leuten vorwirft, wenn sie oppositionell sind, dass sie Nazis sind. Und das passiert ja jeden Tag so. Weil hier überhaupt in der Runde sind ja angeblich alles Nazis. So, das ist das Erste. So, weil wenn man jetzt hier jemanden fragt von der Regierung, Meinung, dann sind wir alle gegen rechts und ganz toll. Aber man bringt halt zur gleichen Zeit 2014 ganz offene Neonazis an die Spitze in der Ukraine, so, und nimmt einfach willig in Kauf, dass Rassismus und der Mord am eigenen Volk da vorangetrieben wird. So, und das ist nämlich, was seit 8 Jahren in der Ukraine passiert, dass die eigenen Landsleute da unter dem Vorwurf dann, dass sie vielleicht russisch sind, wobei es da gar keinen wirklichen Unterschied gibt. Es gibt da keinen richtigen Unterschied, Russe, Ukrainer, das ist alles letztendlich ein Volk, okay? So. Und dann werden solche Nationalisten unter solchen nationalistischen Gesichtspunkten, so, jeder darf Patriot sein, da habe ich gar kein Problem damit, aber man kann nicht sich über andere Völker stellen und denken, man ist besser als jemand anders und sagen, meine Rasse, und das ist ja das, was diese Leute da sagen und verbreiten, ist besser als die Moskaliten, die Russen, diese ganzen Sachen. So. Also, und das eigentlich Fatale an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass diese ganze Scheiße, die da seit Jahren passiert, wo die Leute mit Hakenkreuzfahnen rumfahren und die Russen umbringen oder vermeintlichen Russen umbringen, die auch nur Ukrainer sind, das alles passiert unter der Leitung von unseren Herren, vom Verfassungsschutz und natürlich vom BND. So. Und da sehe ich halt einfach eine riesige Diskrepanz zwischen nach innen so antifaschistisch tun und gegen rechts tun und dann da drüben aber kein Problem zu haben mit Hitler, Grüßen und Hakenkreuzen. So. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was denn überhaupt, woher kommt denn überhaupt der BND zum Beispiel, ne? Dass da die ganzen Nazis drin saßen zur Gründung, so, und dass das sich einfach fortgesetzt hat, ob das jetzt in der NATO oder beim BND ist, so, wo, wenn wir uns mal fragen, ein sehr bekannter Kriegsverbrecher der Ukraine, der inzwischen Held der Ukraine ist und von den Leuten immer wieder da auch ganz angebracht wird von den ukrainischen Nationalisten und Faschisten, Stepan Bandera. Wer war das denn? Das war ein Geheimagent der Nazis. So. Und dieser Stepan Bandera hat nichts Patriotisches gemacht in der Ukraine, sondern er hat für Hitler seine eigenen Landsleute ermordet. So. Und dieser Mann, Stepan Bandera, der ja mehrere hunderttausend Juden und Polen auf dem Gewissen hat und auch seine eigenen Landsleute, der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeladen nach München, so, wo er dann weiterhin frei leben durfte, um den Kampf gegen die bösen Sowjets zu führen, gegen die bösen Russen. So. Und wenn ich jetzt mir da mal ein bisschen Gedanken drüber mache, dass rassistische Ideologie von unserer Regierung, von den Geheimdiensten gefördert wird im Ausland, um gegen den bösen Russen vorzugehen, dann muss ich mir doch sagen, ich schäme mich dafür als Deutscher, mit meinen Steuergeldern sowas zu unterstützen. Und diese Pogromstimmung, die seit 2 Jahren hier in Deutschland vorherrscht, erst gegen natürlich impfunwillige Menschen, die ja schon als Untermenschen hier diffamiert werden und angegriffen werden und wo man sich ja nicht mehr outen darf, dass man vielleicht da eine andere Meinung hat. Oder eben genauso jetzt inzwischen, wo russische Geschäfte angegriffen werden. Und es ist natürlich so, dass man es bei Russen vielleicht auch mit Akzent, vielleicht auch vom Aussehen her, nochmal ein bisschen eher erkennt, ob sie russisch sind als bei einem Ungeimpften. Aber es ist meiner Meinung nach eine unglaubliche Schande. Und die größte Schande an sich meiner Meinung nach ist auch, dass diese Regierung, die nun wirklich auf allen Ebenen versagt und völlig unfähig ist. Also ich meine, wir hatten noch nie eine Regierung, die wirklich so keinen Scheiß auf ihr Volk gegeben hat. Also die interessiert ja wirklich nichts. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die Regierung einfach nur schlecht wäre wie die letzten Jahrzehnte, sondern sie scheißen einfach auf die normale Bevölkerung. So. Und also ob das jetzt beim Benzinpreis ist, wo man ja schon längst hätte intervenieren können, jetzt wird vielleicht diskutiert, vielleicht machen wir mal was, vielleicht wird da jetzt irgendein kompliziertes Konstrukt eingeführt, vielleicht ist es dann auch zu sexistisch, weil Männer pendeln noch mehr als Frauen und ich meine, alle Debatten sind ja nur noch irrational in Deutschland.
Und absolut, da kann ich dir nur recht geben. Ich würde dich nur um ein kurzes Schlusswort bitten, Tobias.
Also ich sage, dass die deutsche Regierung aufhören muss, offene Neonazis in der Ukraine zu unterstützen. Die deutsche Regierung sollte wenigstens mal ansatzweise wieder etwas für ihr eigenes Volk tun. Und ich denke, dass diese Scheinheiligkeit, mit der hier gesagt wird, kein Krieg, wo waren denn die letzten 20 Jahre die Leute mit ihrer Fähnchen, mit ihrem Fähnchen für Libyen, mit ihrem Fähnchen für Syrien, wo der Westen hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat und wo der deutsche Geheimdienst auch wieder überall seine Finger mit im Spiel hatte. Wo waren diese Leute zu dieser Zeit? Warum sind die Leute jetzt auf einmal, wo ihnen gesagt wird, sie sollen es machen, mit dem Fähnchen auf der Straße? Das kann ich nicht nachvollziehen. Bitte Leute, denkt nach, macht den bescheuerten Fernseher aus und denkt nach. Das ist alles.
Danke sehr, Tobias, für deine Meldung. Wir haben jetzt hier sehr viele wichtige Beiträge gehört zu den Vorgängen in der Ukraine. Ich denke, es ist noch einmal sehr wichtig, einfach hervorzuheben, dass dieser Konflikt bereits seit 2014 am Laufen ist, dass er von Anfang an eben vom Westen, der NATO und der Europäischen Union inszeniert wurde und dass wir in diesem Konflikt vor allem das Problem haben, dass genau dieselben Regierungs- und Geheimdienstmitarbeiter, wie das eben Tobias Nase jetzt sehr schön erwähnt hat, die eben hier in Deutschland und in Österreich Jagd auf normale Patrioten machen und sie als Nazis diffamieren, am Beispiel der Ukraine hingegen überhaupt kein Problem haben, wenn dort eben Nazis eben morden und Menschen umbringen. Und dieses Problem, dass man das nicht erkennt und dass man auch vor allem nicht erkennt, dass gerade eine Gesellschaft wie die russische, die ja durch den Einfall der Nazis aufs Schwerste traumatisiert worden ist, dass die das vielleicht eben schon erkennen und schon auch unterscheiden können, wer ein Patriot ist und wer wirklich eben ein Nazi ist, dass die jetzt dann eben nicht so entspannt darauf reagieren, wenn sie eben sehen, wie quasi genau diese Ukraine mit diesen Menschen in Führungskreisen immer mehr zum Krieg gegen sie gerüstet wird. Das, denke ich, ist etwas, das im Westen viel zu wenig berücksichtigt wird. Es ist natürlich absolut richtig, dass dieser Krieg, dieser Konflikt insgesamt keine guten Auswirkungen hat, jetzt eben quasi nicht in erster Linie jetzt eben auf zum Beispiel jetzt die USA, die ihn eben federführend angezettelt haben, oder aber eben jetzt natürlich eben stark eben eigentlich schon seit 2014 auf Russland, sondern wen das natürlich vor allem treffen wird, und das ist auch in den Beiträgen erwähnt worden, das wird eben Europa sein, wo eben unsere Regierungen, die eben schon seit der Corona-Krise in einem quasi totalitären Modus sind und eben das eigene Volk unterdrücken, und Tobias hat es eben sehr richtig erwähnt, quasi in einen Hetz- und Pogrom-Modus gegen alles Andersdenkende geschalten haben, dass genau diese Regierung natürlich jetzt eben auch uns als Volk wieder die größte Bürde aufhalst, nämlich dann eben eine verschlechterte Lebenssituation im Allgemeinen. Aber ich denke, es kann eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung geben für alle Patrioten, alle Antiimperialisten, die jetzt in Europa leben, nämlich, dass wir genau die Proteste gegen unsere Regierungen weiterführen müssen und wirklich schauen müssen, dass genau diese globalistischen Eliten, die diesen Wahnsinn erst möglich gemacht haben, nicht mehr in der Regierung sitzen und eben stattdessen durch Patrioten und Antiimperialisten, die eben sehr wohl das eigene Volk schätzen und eben auch wollen, dass wir eben nicht in einen dritten Weltkrieg eskalieren mit Russland, sondern dass wir eben Frieden haben, dass genau diese Menschen an die Macht kommen. Ich denke, das ist eben hier ein ganz wichtiger Punkt, und was man natürlich bei all dem nicht vergessen darf, es ist eben auch von Gunnar Lindemann eben sehr gut erwähnt worden, dass natürlich eben die einfachen Menschen die sind, die das am ehesten trifft. Wir haben eben vorher gesprochen über die zahlreichen Toten im Donbass, eben über 14.000 Menschen, die dort abgeschlachtet worden sind. Wir erfahren von der ukrainischen Armee, die Menschen als lebende Schutzschilde verwendet, die eben zum Teil auch gezielt eigene Zivilisten beschießt. Und ich denke, das alles zusammengenommen zeigt uns eben, wie wichtig es heute ist, dass wir gerade im Westen, in Europa, für einen Frieden einstehen, der einfach bedeutet, dass Europa aufhört, eben hier weiter in der Ukraine zu zündeln und eben hier weiter quasi einen dritten Weltkrieg an die Wand zu malen, wie das jetzt eben zum Beispiel auch erst vor kurzem die polnische Regierung mit einem möglichen NATO-Einsatz gemacht hat. Genau. Das wollte ich eben dazu einerseits sagen. Andererseits, und das ist, denke ich, eine weitere wichtige Dimension dieses Konflikts, ist, dass es eben hier nicht nur um geopolitische Interessen geht, die natürlich eben sicher auch hier eine Rolle spielen, sondern es geht eben hier auch zum Beispiel um die Wiedergeburt Russlands als Zivilisation. Es geht darum, dass Russland wieder unabhängig wird vom Westen, was eben interessanterweise oder paradoxerweise gerade durch diese Sanktionen geschieht, dass man eben Russland, und das ist, denke ich, ganz wichtig, wieder das Recht lässt, selbst eine eigene Zivilisation zu sein, eine eigene Welt, eben eine russische Welt, und eben nicht die ganze Zeit zwangsweise vom Westen versucht, ihm die eigenen Moral- und Wertvorstellungen aufzudrängen. Denn wir müssen bitte berücksichtigen, dass dieser gegenwärtige Westen, ja, der gegenwärtige Westen mit seiner Gender-Ideologie, mit seinem Impfzwang und allen möglichen Formen des Wokismus und der Cancel Culture, dass das nicht mehr normal ist, sondern dass das eben wirklich krank ist. Und es ist nicht nur krank, sondern auch gefährlich, weil das eben unsere eigene Identität zerstört, als Deutsche, als Europäer, als Österreicher. Diesen Menschen an der Spitze unserer Gesellschaften geht es eben nicht darum, irgendwie für Frieden zu sorgen oder für eine lohnenswerte Zukunft für die eigenen Völker oder um ein friedliches Zusammenleben mit anderen Kulturen, auch wenn sie das in ihrer Regenbogenideologie andauernd behaupten, sondern diese Ideologie, die im Moment im Westen herrscht, ist eine zutiefst menschenfeindliche Ideologie, der es eben nicht nur darum geht, quasi auch Menschen anderer Kultur nicht zu akzeptieren, sondern die nicht einmal die Kultur der eigenen Völker akzeptiert und respektiert, sondern sie eben durch eine, und das muss man leider in dieser Härte wirklich so sagen, versucht eben mit einer satanischen Ideologie gleichzuschalten, die eben auch keinen Respekt mehr vor Gott kennt, keinen Respekt mehr vor der Schöpfung insgesamt, sondern die nur noch mehr danach strebt, quasi alles eben auf reine Profitinteressen zusammenzuschmelzen, auf die Interessen einer komplett verantwortungslosen Elite. Und ich denke, es ist wichtig, dass man diesen Strömungen im Westen, dass man denen eben nicht nur eine mutige Stimme entgegensetzt, so wie wir das schon seit Jahren tun, sondern dass wir auch schauen, dass wir alle diese Strömungen, die gegen diesen Wahnsinn auftreten, miteinander verbinden, um eben die Wahrheit und letztlich eben auch die Schöpfung, die Völker gegen diesen Wahnsinn verteidigen zu können, damit das alles einmal ein Ende hat. Ich denke, dass diese kleine Konferenz jetzt hier ein erster Schritt in die Richtung war, auch einmal einen Gegenpunkt zu setzen und auf die Wahrheit in diesem Konflikt aufmerksam zu machen. Dafür danke ich allen, die heute anwesend gewesen sind, wirklich von ganzem Herzen, dass sie hier dabei mitgeholfen haben. Und ich denke, das war sicher nicht die letzte Konferenz, um diese Ereignisse zu diskutieren und eben um auf Fehlentwicklungen aufzumachen, sondern erst ein Anfang. Und in dem Sinne danke ich natürlich eben auch allen unseren Zusehern, die heute mit dabei waren und überhaupt einmal das Interesse haben, quasi eine andere Sichtweise auf diesen Konflikt zu hören im Vergleich zu den gleichgeschalteten westlichen Medien. Ich werde von allen Anwesenden die Telegram-Kanäle bzw. Facebook-Seiten verlinken, damit sie eben kontaktiert werden können und ihr euch, liebe Zuseher, da auch informieren könnt. Und in dem Sinne danke ich eben allen Teilnehmern für ihre Redebeiträge und allen Zusehern fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Konferenz auf Suvarov TV und ich wünsche allen natürlich noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ja.